Ja, der Neid intern in der Partei oder in meiner Partei war vielleicht, das ist jetzt nur meine bescheidene Einschätzung, war vielleicht schon diese seit über 20 Jahren erstmalige Wahrnehmbarkeit eines Tiroler SPÖ-Chefs über die Bundesländergrenzen hinaus. Und ich hätte mich auch gerne in meiner Bundespartei eingebracht, damit wir nicht da, wo wir dumm grunteln, wo wir jetzt sind, nämlich zwischen 17% und 18%. Das hätte man sich, wie gesagt, vor wenigen Jahren, wo ich auch schon Verantwortung getragen habe, nicht vorstellen können.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Was erzählt dein politischer Werdegang von Aufstieg, Absturz bis hin zum Parteiausschluss über Politik und Parteienstrukturen generell? Wo ist der Unterschied zwischen Menschbleiben in der Politik und schlicht unangemessenem Verhalten? Was ist für einen selbst schwieriger, seinen eigenen Kopf durchzusetzen oder immer auf Parteilinie zu sein? Er war das Gesicht der Tiroler SPÖ, stieg zum Landeshauptmann Stellvertreter auf und stürzte über eine Jagd, ein Foto und eine Serie von angeblichen Fehlentscheidungen. Heute sitzt Georg Dornauer als wilder Abgeordneter im Landtag, ohne Partei, aber mit vielen Ideen und einem großen Herz. Wir reden über Macht und Loyalität, über Lifestyle und Sozialdemokratie und darüber, ob sein Fall eine persönliche Tragödie ist oder ein Symptom einer Politik, die sich selbst nicht mehr versteht. Herzlich willkommen, Georg Dornauer.
Ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank für diese liebe Einladung.
Wenn dich jemand heute fragt, wer ist Georg Dornauer, der gefallene Rote oder der politische Freigeist, wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ja, natürlich muss man so ehrlich sein, dass man vielleicht einen recht steilen Aufstieg erklommen hat und dann ein jähes Ende über dieses hinlänglich bekannte Foto buchstäblich gestürzt bin, gefallen bin, wenn man so will. Es war ein politischer Unfall, aber ich glaube, allein die Tatsache, dass ich rund 14 Monate nach diesem politischen Unfall, nach meinem Rücktritt, der zugegebenermaßen nicht ganz freiwillig erfolgte, weil ich die Sachen anders eingeordnet hätte, als das meine Parteifreunde getan haben, die Tatsache, dass ich 14 Monate später bei Ihnen zu Gast sein darf und glaube ich bei dir, lieber Stefan, freut mich. Und ist irgendwo ein Zeichen, dass offensichtlich meine politische Meinung oder meine Einschätzungen zur allgemeinen politischen Lage nicht nur in Tirol respektive auch in Österreich durchaus immer wieder gefragt wird. Und da äußere ich mich natürlich sehr gerne. Und ja, es war, wie gesagt, ein steiler Aufstieg. Ich habe sämtliche Situationen und Stationen, wenn man so will, durchgemacht. Ich war einfacher Gemeinderat 2010, ich war Vizebürgermeister, ich war Geschäftsführer von zwei Kraftwerksprojekten, die ich wirklich von Beginn bis zur Inbetriebnahme in meiner geschäftsführenden Rolle begleiten durfte. Ich bin dann 2016 nach einem Langzeit-ÖVP-Bürgermeister zum Bürgermeister zugegebenermaßen einer kleinen Gemeinde, wenn man so will, einer 1400 Seelengemeinde, ungefähr 20 Kilometer südwestlich von Innsbruck gewählt worden. Das war damals ein durchaus großer Erfolg, nicht nur für mich, sondern auch für meine Bewegung. Und wenige Zeit später, im Jahr 2018, in den Landtag eingezogen, über ein Bezirksmandat, über ein Grundmandat und habe dann wenige Monate später die Partei übernehmen dürfen. Ich war damals 6 Jahre zurück, 36 Jahre alt, wenn man so will, Bürgermeister, Clubobmann der stärksten Oppositionspartei und habe die Landespartei, die SPÖ, dann mit viel Stolz und auch Freude, vielleicht mit einem Quäntchen zu wenig Demut vielleicht auch übernommen jetzt in der Retrospektive und habe dann ja versucht, die Partei in diesem Bereich, wo ich verantwortlich war, nämlich in Tirol, auf eine pragmatische, wahrnehmbare Art und Weise, wenn man so will, auch zurechtzurücken. Habe versucht, eine vernünftige Politik für Tirolerinnen und Tiroler wählbar anzubieten. Und ich habe ganz klar vor den Wahlen gesagt, dass ich wenig überraschend mit der hegemonialen Tiroler Volkspartei, und die stand nach wie vor bei weit über 30% damals, wenige Monate vor den Landtagswahlen 2022, dass ich mit dieser Partei eine Koalition eingehen will. Ich wollte Schwarz-Grün nach 9 Jahren in Tirol ablösen. Und auch dieses Versprechen und auch dieses Ziel konnte ich gemeinsam mit meinem Team dann umsetzen, hat die Koalition geschmiedet und ich glaube, die Koalition war, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber war nicht die unbeliebteste Form, zumindest in Tirol.
Aber das heißt, wenn man dir zuhört und deinen Werdegang betrachtet, kann man ja festhalten, Freund, Feind, Parteifreund, warst du zu gescheit, zu fesch, zu lustig, zu outspoken, zu auch Social Media bekannt. Du teilst da ja ein bisschen auch ein Schicksal mit unserem Staatssekretär Sepp Schellhorn. Ist so ein Auftritt mit der Politik nicht vereinbar?
Ich habe den Sepp, erstens kenne ich ihn persönlich mittlerweile auch und habe ihn natürlich auch beobachtet und auch die ersten Wochen, wo er in das Amt des Staatssekretärs geschlüpft ist sozusagen und natürlich die ein oder andere Panne oder das ein oder andere Pech vielleicht auch dabei hatte. Und ich weiß genau und ich konnte mich wirklich in ihn hineinfühlen, wenn man so will. Wenn es läuft, dann läuft's und umgekehrt ist halt genauso, wenn es nicht läuft, nachher kommt dann auch ein Blödsinn dazu oder sie finden irgendwas, was du vielleicht dich gar nicht mehr erinnern kannst vor einigen Monaten oder Jahren, was du einmal preisgegeben hast via Social Media. Und da ist die mediale Berichterstattung dann, die schon neue per se, wie soll man sagen, wenig nachsichtig. Und wenn man da einmal der Katz gehört, nachher gehört man der Katz, das ist halt einmal so. Aber vieles, das bei mir als Skandal, als Fettnäpfchen, das ist übrigens mein unliebstes Wort, tituliert wurde, habe ich immer anders einordnen können, weil ich wusste, dass vieles mit meinem, glaube ich, an den Tag gelegten Fleiß korreliert hat. Ich habe wirklich schier Tag und Nacht war ich unterwegs, durch das korreliert oder durch das ist auch meine Volksnähe hinlänglich bekannt. Und natürlich, wo viel gearbeitet wird, fallen auch Späne, da braucht man nicht reden. Aber wie gesagt, zurück zum Sepp, ich glaube, dass man vieles, was die Medien hochspielen, in der Bevölkerung viel relativierter wahrgenommen wird. Diese Einschätzung hätte ich gehabt.
Das heißt, der Neid ist der große Antrieb.
Ja, der Neid intern in der Partei oder in meiner Partei war vielleicht, das ist jetzt nur meine bescheidene Einschätzung, war vielleicht schon diese seit über 20 Jahren erstmalige Wahrnehmbarkeit eines Tiroler SPÖ-Chefs über die Bundesländergrenzen hinaus. Das hatten wir nicht. Ich möchte meinen Vorgängerinnen und Vorgängern nicht zu nahe treten. Die haben auch nicht besonders viel Wert darauf gelegt. Ich war einer, der keine einzige Bundespräsidiumssitzung ausgelassen hat, weil ich natürlich, wie gesagt, mit einem Quäntchen Stolz und Freude, aber natürlich auch mit einem Mut ausgestattet.
Selbstbewusstsein.
Immer wieder auch die Diskussion gesucht habe in diesem, aus meiner Sicht damals erlauchten Kreis. Es war der Wiener Bürgermeister Doris Bures und natürlich die anderen Landesparteichefs, hohe Granten aus den Gewerkschaftskreisen. Und da dachte ich, da muss ich meine Stimme und meine Erfahrung und meine Unmittelbarkeit, mit der ich die Politik lebe, das muss ich den Wienern einmal sagen, weil mit gratis Verhütungsmittel und der Regenbogenfahne gewinne ich keine Wahl in Tirol und auch mit der 32-Stunden-Woche und so in diesem, wenn man so will, kecken Ton habe ich die Diskussion versucht zu führen und da hat mich natürlich auch der Bürgermeister zu Wien das ein oder andere Mal auf elegante Art und Weise gerüffelt und gerügt, aber ich war nie leicht zu beeindrucken oder war da nie verängstigt, aber ich hätte mich bemüht, wie gesagt, die Partei auch auf Bundesebene aus meiner Sicht ein bisschen zurechtzurücken.
Darf ein Sozialdemokrat nicht Porsche fahren?
Ich würde sie jetzt nicht mehr tun. Das Einzige, das ich bereue, dass ich ja nur einen 0815 Porsche gefahren habe. Also ein Macan, das war ja völlig ein unnotwendiges Auto. Ich hätte sollen den Mut beweisen und diese 3 Ziffern an den Tag legen. Aber sei es wie es sei. Aber die Marke polarisiert und ich kenne erfolgreiche Anwälte, die sich auch eine zweite Garage mieten. Schade, dass diese Mentalität in Österreich nach wie vor gang und gäbe ist.
Und das heißt, es darf ein Sozialdemokrat auch nicht jagen gehen und schon gar nicht mit Herrn Benko.
Ich hätte es immer anders gesehen, aber ja, mir wurden Hobbys und Eigenschaften nachgesagt, die offensichtlich in diesen Prototypen des Sozialdemokraten nicht hineinpassen, allerdings auch nur immer wieder von eigenen Parteifreunden moniert. Ich für meine Person dort, wo man mich kannte, ob das zwischen Osttirol und dem Außerfern von Landeck bis nach Kufstein war in meiner Heimatgemeinde per se, hatte ich auch nach meinen Skandalen Wahlergebnisse, wo die SPÖ auf Platz 1 rangierte, nachweislich bei den Landtagswahlen 22, also dort, wo man mich kannte, alles nach diesem, wenn man so will, Skandälchen oder Skandal, nach dem Kauf oder dem Fahren dieses Porsches, haben mich die Menschen mit diesem Vertrauen ausgestattet. Und da wusste ich, dass ob ein Foto mit Walter Maischberger oder die vergessene Jagdwaffe oder das Jagen per se oder eben dieses Auto, dass es für die Menschen keine Rolle spielte, dort, wie gesagt, wo sie mich kennen. Und das hat natürlich viel Arbeit bedeutet für mich, weil ich gewusst habe, die mediale Wahrnehmung, die Einschätzung meiner Person, ich habe ja auch oft mit Wiener Journalisten dann zu tun gehabt, und erst nach dem Interview haben sie ganz ehrlich geantwortet, haben sie gesagt, also sie haben schon gedacht, was das für ein wahnsinniger Obentag ist in Tirol und was der alle 3 Wochen aufführt. Aber ich glaube dann doch ein bisschen zumindest an Ernsthaftigkeit gewonnen zu haben, wie gesagt, in der vorhin erwähnten Unmittelbarkeit.
Du hast über viele Jahre oder Monate zumindest hinweg auch dein Privatleben sehr transparent präsentiert und gelebt. Gibt es für dich ein Privatleben oder ist das, möchtest du in Permanenz in der Öffentlichkeit stehen, weil privat auch Teil deines Jobs ist?
Ich denke oft drüber nach, gerade seit meinem, wie vorhin erwähnt, politischen Unfall, was denn angenehmer wäre. Man, die Tatsache, wenn ich heute eine halbe Stunde in Wien bin und eine freundliche SMS oder WhatsApp erhalte und mir mitgeteilt wird von einem aus Tirol stammend, du wurdest gerade in Wien gesehen, dann muss man einfach das Bewusstsein haben, dass man ständig oder über weite Strecken unter Beobachtung steht und es registriert wird, was man tut, was man sagt, wie man sich gibt, ob man einen Spaß macht, ob man, wie gesagt, wie man sich verhaltet. Und wenn ich gestern Tennis spielen war, 2 Stunden, und wie gesagt, dasselbe erfahre, dass mir wieder einer schreibt und sagt, seit wann gehst du jetzt wieder Tennis spielen, dann weiß ich einfach, wie gesagt, dass die Person oder meine Person offenkundig registriert wird. Man hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, dafür hat man sich auch bemüht. Aber das Privatleben per se macht man dann schon in sehr zurückgezogenen Räumlichkeiten, wenn man so will, oder Sphären, wo einem eben diese Vertrautheit garantiert ist.
Du hast Politikwissenschaften studiert und auch promoviert. Was war der Antrieb oder dein Leitmotiv, in die Politik zu gehen? Und was ist heute davon noch übrig?
Also ich habe sehr gerne Politikwissenschaften studiert, habe auch 4 Jahre an dieser Dissertation gearbeitet, hatte nie einen Plagiatsvorwurf, sagt es deshalb mit ein bisschen Freude dazu, weil auch in meiner Anfangszeit als Parteichef meine Doktorarbeiten, wenn man so will, ist in dreifacher Ausführung bekanntlich hinterlegt, immer wieder überprüft wurden und ausgeliehen wurden. Und da freut es mich, dass das eine seriöse wissenschaftliche Abhandlung eben zur hegemonialen Stellung der Tiroler Volkspartei, der ÖVP per se, der konservativen Partei in Tirol darstellt. Und natürlich habe ich damals schon bei diesem Studium gewiss, dass es mich irgendwie irgendwo in die Politik zieht. Ich war immer begeistert anfänglich und die Zielformulierung lautete wirklich auf der kommunalen Ebene einmal direkt gewählt zu werden. Mich hat mein Vorgänger, wenn man so will, der vorhin erwähnte ÖVP-Bürgermeister, auf seine Art und Weise als Kind offensichtlich bewusst oder unbewusst schon beeindruckt. Mir hat das gefallen, wenn sich Menschen an jemanden wenden können, der aus meiner damaligen Wahrnehmung heraus Tag und Nacht für sie da ist, ein Kümmerisch, ein Seelsorger, ein Zuhörer und allen voran natürlich auch ein Macher, ausgestattet mit einem Quäntchen Macht. Viel kann man ja nicht so entscheiden, aber als Bürgermeister vielleicht oft auch gar nicht so wenig. Und das hat mich gereizt, das hat mich fasziniert. Und diese Euphorie, wenn man so will, wird natürlich schon gedämpft zumindest, um hoffentlich nicht sagen zu müssen, gebrochen, wenn man eben so eine Klatsche unvorhersehbarerweise bekommt, wie ich das, wie gesagt, im letzten November erhalten habe. Durch diese Fahrlässigkeit, das sage ich immer wieder dazu, man hätte sollen diesen Jagdausflug vielleicht nicht machen. Die Tatsache, dass ich René Benko kennengelernt habe, habe ich auch schon mehrfach und oft genug erklärt, war für mich noch kein Sündenfall und auch kein Rücktrittsgrund.
Naja, es haben sich ja über Jahre oder Jahrzehnte ausreichend viele Persönlichkeiten auch an der Persönlichkeit Benko gesonnt und seine Anwesenheit gesucht. Aber was denkst du dir eigentlich über deine ehemalige Partei? Der Zuspruch, den du von der Bevölkerung hast, geht sich ja mit einem Parteiausschlussverfahren überhaupt nicht aus.
Also ich glaube, dass die Partei, und da bin ich differenziert und vielleicht auch reif genug, dass meine Partei, vielleicht mein Nachfolger, dieses sehr junge Team, das ich auch aufgebaut habe, wahrscheinlich mit der Situation nach diesem Unfall nicht umgehen konnte. Natürlich, wenn man so einen platzeinnehmenden Parteichef hatte, das weiß ich natürlich, das war vielleicht auch eine Schwäche. Man hat mir auch immer wieder eine One-Man-Show im Tiroler Landtag, in der Landesregierung auch nachgesagt, dass ich irgendwo schillernd, ich kann von mir selber nicht sagen, dass ich eine schillernde Figur bin, aber wie vorhin bereits erwähnt, offensichtlich eine Wahrnehmbarkeit habe und ja, einen guten Zugang zur Bevölkerung hatte und eben danach unter einer neuen Parteiführung und eben mit dieser nach wie vor bestehenden medialen Präsenz und natürlich auch mit meinem eigenen Kopf. Es ist ja nicht so, dass ich immer in einen Parteivorstand hineingegangen bin, wenn ich irgendwo eine Idee hatte oder eine politische Forderung und das durch 7 Gremien durchdiskutiert habe. Ich hatte schon Mut genug und wie gesagt eben auch die notwendigen Stimmen und die Unterstützung aus der Bevölkerung, auch etwas sagen zu dürfen. Ich bin ja nicht irgendwo auf ein Mandat gesetzt worden, weil ich lange genug in Parteivorständen brav gesessen bin und vielleicht nichts gesagt habe, sondern weil man eben die politische Meinung ab und an zugespitzt, aber immer wieder kundgetan hat.
Ja. Und ab wann hattest du das Gefühl, die Partei und ich bewegen uns auseinander?
Ja, ehrlich gesagt, schon vor meinem Rücktritt hat's bei manchen Themen nicht eine Entfremdung gegeben zwischen mir und der Partei, aber fast immer wieder tiefer werdende Gräben. Und das war wenige Monate, es war im März 24, da hatte ich einmal ein Interview mit der Katharina Mittelstädt im Standard. Sehr langes Interview haben wir da geführt, 1,5 Stunden. Und ich habe mich sehr gefreut damals über dieses Interview, weil sie das sehr spannende Fragen gestellt hat und mir ausreichend Raum gegeben hat zu antworten. Und damals hat sie mich mit der Frage konfrontiert, ob man über eine Null-Migration, über die Nullerquote, so war das die Terminologie damals von Herbert Kickl, ob das für mich vorstellbar wäre. Bekanntlich habe ich immer einen sehr restriktiven Kurs in dieser Migrationsfrage versucht an den Tag zu legen. Und dann habe ich salopp gesagt, mit mir kann man über alles reden. Und das ist dann ungefähr die Headline geworden. Und das war dann Ausnahmezustand. Ich bin dann von Wien nach Hause gereist. Am Samstag war dieses Interview im Standard. Und ich kann mich erinnern, wo mein Geschäftsführer gesagt hat, du, Schorsch, ich bin mir nicht sicher, ob du das überlebst. Und ich sage, ob ich was überlebe? Na, da sage ich, ja, dieses Standard-Interview, das ist schon richtig zart. Da sage ich, noch einmal, dass ich in der Migrationsfrage jetzt zugespitzt sage, dass man mit mir selbst über die Nullerquote diskutieren darf, das sollte uns mich in die Bredouille bringen, das ist wohl nicht dein Ernst. Und dann hat Babler und meine ehemaligen Freunde aus der Landeshauptstadt Innsbruck, dort auch schon im beginnenden Wahlkampf, haben sich dann zusammengescharrt, wenn man so will, und ich musste mich öffentlich entschuldigen. Und das war fast der noch schwerere Tiefpunkt für mich als dann der finale Rücktritt 7 Monate später, weil ich nie eigentlich diese Schwäche an den Tag legen wollte für das von mir Gesagte, wo ich weiß, dass es politisch richtig wäre oder richtig ist, dass ich mich dann sozusagen aufgrund des Drucks aus meiner eigenen Partei öffentlich entschuldigen musste. Das war der eigentliche Tiefpunkt und das war für mich eine Überlegung, und das habe ich nie gehabt, einige Stunden wirklich alles hinzuschmeißen. Und das habe ich sehr, sehr selten in meinem Leben.
Das heißt, persönliche Haltung versus Parteilinie geht sich eigentlich gar nicht aus, oder?
Naja, man wird sehen, wie das in Zukunft ist. Für mich das Schwierigste war ja immer wieder, junge Menschen nicht nur zu rekrutieren und zu begeistern für die Politik. Meine Urangst war, wenn ich schon sozusagen mal die Anbahnung geschafft habe, junge Menschen für die Politik zu begeistern, da war meine Urangst, wenn der oder diejenige das erste Mal in diesen Gremien drinnen sitzt, in einem klassischen Bezirksvorstand, Bezirksausschuss, ja bis hinauf zum Landesparteivorstand. Und ich denke mir, dass der immer so fast langweilige, aber so parteistrukturierte Themen abhandeln muss. Also es ist ja wieder, da muss jeder normale Mensch sagen, nach 1,5 Stunden tut mir leid, nichts für ungut, aber das ist doch nichts für mich, so habe ich mir vorgestellt. Und deswegen die eigene Meinung innerhalb der Parteigrenzen, wenn man so will, ja, es gibt immer mehr, die sich diesem Parteigefüge sozusagen fügen. Aber das sind dann sehr lang gediente Mandatare, habe ich beobachtet. Und das war aber nie mein Ziel, das war nie meine Aufgabe, das war nie mein Animo, Politik zu machen, nur um möglichst lang in einem Parlament zu dienen, Anträge und Anfragen zu stellen. Das war mir zu langweilig, wollte immer was machen, sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf landespolitischer Ebene. Das habe ich auch, glaube ich, bewiesen in diesen 2 Jahren. Das haben die Tirolerinnen und Tiroler zumindest auch registriert. Und ich hätte mich auch gerne in meiner Bundespartei eingebracht, damit wir nicht da um und um grunteln, wo wir jetzt sind, nämlich zwischen 17% und 18%. Das hätte man sich, wie gesagt, vor wenigen Jahren, wo ich auch schon Verantwortung getragen habe, nicht vorstellen können. Aber ich glaube, dass die Talsohle immer noch nicht erreicht
ist. Aber ist das nicht das Ergebnis dieser völlig verfehlten, diesem völlig verfehlten Politikverständnis auch dieser ehemaligen Großparteien? Also eine Linie vorzugeben, ob richtig oder falsch, sie müssen alle umsetzen?
Ja, ich glaube, dass die Sozialdemokratie schon irgendwie diese Klammer oben drüber, habe ich immer gesagt, diese Heterogenität der Gesellschaft, aber dennoch sozusagen eine Richtung vorgebend, auch in einer pragmatisch wahrnehmbaren Mitte. Und das, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren verloren. Man hat 08 bis 15 Fehmarn gehabt, den hat man dann ausgepfiffen, das wissen wir alle warum, weil er einen Kurswechsel machen wollte, gerade in der vorhin erwähnten Migrationsfrage. Christian Kern, glaube ich, hat heute noch ein Trauma von Sebastian Kurz, das ist ja auch menschlich nachvollziehbar, aber war politisch dann auch nicht unbedingt ideal. Und dann sind wir getaumelt in einer Oppositionsrolle von 2017 weg bis 2024, wo man einfach innerparteilich offen erkennen musste, dass unterschiedliche Streitigkeiten, Themen nicht geklärt sind, aber die Struktur...
Aber mit der Weisheit des Rückblicks müsste man sich Randy Wagner zurückwünschen, oder?
Ich habe gegen Randy Wagner nie was gehabt, im Gegenteil. Ich glaube wirklich, und ich sage das ungern, diese Frau war ein Tick zu intelligent und hat aber dennoch die falschen engen Berater um sich herum gehabt. Diese wenigen persönlichen 4-Augen-Gespräche, die ich mit ihr hatte, daher weiß ich, welchen auch Pragmatismus sie an den Tag gelegt hätte, was sie für einen normalen Zugang gehabt hätte. Aber dieser Moloch, diese SPÖ, war in dieser Zeit eine Nummer zu groß und da gibt's zu viele Einflüsterer beziehungsweise unterschiedliche Strömungen und schwierig zu führen, diese Partei.
Aber ein bisschen Reue, dass du nicht sie motiviert hättest, sich ein bisschen zu befreien aus diesen Strukturen. Immerhin war sie die Parteichefin.
Im Nachhinein gesehen, ja, man hätte sie können noch mehr supporten. Wie gesagt, medial leider nicht mehr wahrnehmbar, weil wir einmal einen Konflikt hatten und der ist dann, wie gesagt, auch medial zumindest nicht mehr zum Wegspringen gewesen. Aber sie selber würde bestätigen, dass wir, wenn wir in Tirol zusammengekommen sind oder auch in Wien, nicht nur sehr gut geschaffen haben und gut harmoniert haben, sondern wirklich auch versucht hätten, die Partei wieder voranzubringen. Gelungen ist es letztendlich im überschaubaren Maße, dass sie irgendwann dann das Handtuch geworfen hat, war nachvollziehbar.
Und alle, die geglaubt haben, es kann nach Fehmarn nicht schlimmer kommen, werden ja jetzt eines Besseren belehrt. Vielen Dank. Zusammengefasst, zusammen stärker, positioniert sich, wie gesagt, für eine Politik der Vernunft, für eine Politik auch der Mitte. Wenn du beim Zuhören jetzt gedacht hast, Politik darf nicht nur aus Skandalen, Machtkämpfen, Parteiausschlüssen bestehen, sondern sollte wieder Probleme lösen, dann bitte geh auf zusammenstärker.at, trag dich ein. Demokratie wird besser, wenn sich Menschen einmischen. In deinem Fall kann ich auch sagen, wenn sie ein bisschen aufmischen, und nicht nur zuschauen. Georg Dornau, ich danke dir für deine Zeit und für dieses interessante Gespräch und ich hoffe auf eine baldige Wiederholung.
Ich danke sehr herzlich und dir und euch alles Gute.
Danke dir.